19, der Podcast für den Hobbygolfer mit Leidenschaft. Nach einer gemeinsamen Runde fachsimpeln die beiden Sportjournalisten und Hobbygolfer Bernd Schmelzer und Thorsten Felske über ihre große Leidenschaft. Frei nach dem Motto, Tigerlein muss nicht sein.
So, hallo und herzlich willkommen zur Folge 46 an Loch 19, ihr Lieben. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute das Thema Putter. Und Thorsten, du erinnerst dich natürlich noch genau an den 8. Mai 2024, die Folge 24. Was war da unser Thema?
Putter. Ah. Aber die Welt dreht sich weiter, auch die Putterwelt. Und es sind viele großartige Neuerscheinungen auf dem Markt. Und darüber werden wir sprechen und haben auch mit Experten gesprochen und sie zu Wort kommen lassen.
Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte heute. Also es geht wieder mal um den Thema Putter. Es wird bunt, es wird gerade gehen heute. Es wird unglaubliche Neuigkeiten geben zum Thema Putter. Aber, Thorsten, wir haben ja sehr viele große Köpfe, große Namen aus der Golfszene auch hier schon bei uns im Podcast gehabt. Jetzt ist mal an der Zeit, auch ein paar Gratulationen auszusprechen. Wir wollen mal schauen auf die letzten Ergebnisse aus der deutschen Golfszene. Du hast schon wieder ein paar Sachen rausgesucht. Fang doch mal an, wem können wir denn mal gratulieren?
Also gratulieren können wir einer jungen Dame, die bei uns noch nicht im Podcast war. Das ist die Patricia Isabel Schmidt. Sie hat die Teamwertung in Korea gewonnen. Das ist von der Ladies European Tour. Also nicht schlecht. War, glaube ich, ihr zweiter Sieg auf der Tour. Und Helen Briem, die ja schon öfter bei uns im Podcast vorkam, war jetzt nicht ganz so gut, ist immerhin 33. geworden.
Na, immerhin. Und wir haben aber auch großartige News von den Männern.
Ja, da ist Stefan Jäger, der schon ein PGA Tour gewonnen hat, der ist in den USA auf Rang 7 gelandet. Ja, so, Matti Schmidt hat bei einem Parallelturnier gespielt von der PGA Tour, also auch ein hochoffizielles Turnier, und hat dort den 7. Platz belegt, was auch ganz stark ist. Top 10, ja. Immer hervorragend.
Sau gut, sau stark. Matti Schmidt, Herzogenaurach mit Craig Miller, der war da auch dabei. Also der Trainer vom Golfclub Herzogenaurach. Gratulation. Aber wir haben auch eine Siegerin. Und schöner kann das, glaube ich, nicht sein. Da geht einem das Herz auf. Oh, Thorsten, ich habe Tränen in den Augen. Sophia Popov hat am Muttertag gewonnen. Kannst du dir vorstellen, was da bei mir los war zu Hause?
Also das kann ich mir absolut vorstellen. Also da muss dein Herz aufgegangen sein, fast mehr als für deine Mutter, kann ich mir vorstellen. Weil du bist der Autor von ihr. Du bist praktisch der, der ihre Lebensgeschichte in ein Buch verfasst hat und Stunden mit ihr am Telefon verbracht hast. Und dann dieser Erfolg, vor allem der erste große Erfolg nach ihrem Major-Sieg.
Ja, das ist wahr. 5 Jahre nach dem Major-Sieg, also Carlisle Arizona Women's Golf Classic, direkt vor ihrer Haustür. Der Papa war dabei, der Mann war dabei, die Maya war dabei. Also sie hat geweint, es war unglaublich emotional. Es wird ihr sicherlich einen super Auftrieb geben, jetzt auch für die nächsten LPGA-Turniere. Also freut mich wahnsinnig, dass sie das geschafft hat, jetzt als Mutter, der erste Sieg als Mutter am Muttertag. Mehr geht eigentlich nicht, oder?
Ja, also da kann man nur gratulieren, hervorragend. Wir hatten ja schon einen Sieg verkündet, aber das ist nun mal ein Einzelsieg. Der Sieg in Korea war ja ein Teamsieg, wie wir gesagt haben. Und das war ein Einzelsieg, absolut hoch anzurechnen, dass man auch nochmal so wiederkommt als Mutter. Da ist der Stress ja doch ein bisschen größer, gerade beim Training. Also absolute Hochachtung.
Ja, es war ein langer Weg für Sie, für Sophia Popov. Es wird sicherlich auch nochmal bei uns im Podcast sein, dann, wenn sie mal Zeit und Ruhe wieder hat und nach den nächsten Turnieren. Habe ich ihr schon gratuliert jetzt und mal gefragt, ob sie auch mal ein paar Minuten für uns Zeit nimmt. Wird sie sicherlich auch gerne machen. Aber diese Geschichte, wie gesagt, ja, es gibt ja noch ein paar Menschen, die das Buch noch nicht haben. Soll wirklich ein paar geben, ja. Kann man noch mal wunderbar nachlesen in unserem Buch. Also eine ganz tolle Geschichte.
Passt. Ja, also ich kann es wirklich sagen, ich habe ja das Buch gelesen damals, wo es schon rausgekommen ist. Und bevor es rausgekommen ist, durfte ich das ja schon lesen. Ja. Also es ist ja nicht nur ein Buch über ihr Leben, sondern sie gibt auch viele wertvolle Tipps. Bei einem Tipp widerspreche ich bis heute, dass man auf der Runde kein Bier trinken soll. Aber gut, das lassen wir so dahingestellt. Ihre Meinung, da teilen sich unsere Wege.
Ja. Sie trainiert ja auch und du trainierst nicht. Also von daher weiß man auch, warum sie an diesem Wochenende am Muttertag ein Turnier gewonnen hat und es bei dir, obwohl wir ja beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben und den Podcast aufgenommen haben, haben wir ja zusammen eine Runde gespielt bei Open 9 und da warst du ja in einer Ausnahmeform. Ich hatte fast das Gefühl, ich spiele mit Scotty Felske, der jeden Ball getroffen hat. Und was ist jetzt bei den nächsten Turnieren, du hast ja angekündigt fast, dass du jetzt auf Tour gehst. Was ist passiert bei deinen nächsten Turnieren? Wie sehr hast du abgeräumt? Sprichst du überhaupt noch mit mir oder wie sieht's aus?
Ich werde immer widersprechen, ist gar keine Frage. Selbst wenn ich mit dir auf dem Golfplatz Open 9 gehe. Das war wieder für mich ein Zeichen. Wir hatten ja auch schon während der Runde gesagt, dass da Plastikabschläge sind oder Mattenabschläge, besser gesagt natürlich, dass es dort kein Par 5 gibt. Und es hat mal wieder den Unterschied mir klar gemacht, was es bedeutet, einen relativ kurzen Platz zu spielen oder, ja, richtiger Golfplatz, das hört sich jetzt schlecht an, aber ein mit mehr Länge. Ja. Ich habe danach tatsächlich 3 Turniere gespielt und habe jetzt ein neues Ziel, nämlich mein Handicap hochzuspielen.
Das ist sehr interessant. Das heißt, du hast momentan Handicap wie viel?
Ich habe 22, muss ich dazu sagen, das habe ich vor knapp 2 Jahren gespielt, das Handicap, und das habe ich einfach im Moment nicht drauf. Also ich bin meilenweit davon weg. Als kleine Vorgeschichte zu den 3 Turnieren, ich bin jedes Mal Letzter geworden.
Na, das ist aber auch nicht schlecht. Also da hast du zumindest mal konstant gezeigt. Also das ist die Konstanz, die sich ja der Golfer wünscht eigentlich, ja?
Ja, also wie gesagt, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch mal dran. Ich habe bei Open 9, hast du ja auch live darüber berichtet, 3 Pars gespielt. Ja. Und jetzt habe ich bei unserem 9-Loch-Turnier bei mir auf dem Heimatplatz in Rottbach ganze 7 Punkte gemacht.
Das ist ja in
Staple 4. Also man braucht ja 18, um sein Handicap zu spielen, war ich meilenweit vorweg.
Ja, dann, 7 Punkte, da, also sag ich mal, da träumt mancher Viertligist davon zum Beispiel. Ne?
Ja. Das ist richtig, aber 5 Löcher gestrichen, kann ich auch sagen.
Also Tasmania, Berlin-Style.
Sozusagen. Ja. Dann hatten wir das 1. Mai oder das Maibaum-Turnier. Es wurde auch der Maibaum aufgestellt. Vorher wurde Golf gespielt. Und da habe ich bei 18 Loch immer 16 Punkte geschafft.
Na, immerhin.
Ja, immerhin. Aber es ist auch nicht besser. Man braucht ja 36, um das Spiel zu spielen.
Okay.
Aber das ging es noch zu toppen. Dann waren wir auf einem Fremdenplatz, haben mal wieder die Strawberry Tour gespielt in Thüringen, im Thüringer Golfclub. 3 gleichen. Ein toller Golfplatz, wo man halt immer auf die Berge und mit den Burgen 3 gleichen schaut. Also wirklich tolle Blicke, tolle Rapsfelder. Aber meine Leistung, blieb zu wünschen übrig. Da habe ich nur noch 11 Punkte zusammenbekommen.
Bei wie viel Loch? Bei 9 oder 8?
Ja, auch 18. Auch 18 Loch. Also das war 18. Was mich jetzt immer noch wundert, das ist ja noch diese neue Zählweise. Damals wäre ich ja sofort runtergegangen mit meinem Handicap. Ich habe immer noch Handicap 22. Das muss ja daran liegen, dass die 8 besten Turniere aus den letzten 20 Turnieren gewertet werden. Und da muss ich irgendwie noch so gute Ergebnisse stehen haben, dass ich immer noch nicht abgesackt bin.
Ja, das kommt dann ganz plötzlich. Da musst du aufpassen, wenn dann die 3 Turniere reinkommen, ja, dann wird aus dem 20er oder aus deinem 22er Handicap schnell auch mal ein 23er. Aber das willst du ja eigentlich. Ne?
Das möchte ich ja und ich spiele morgen schon das nächste Turnier. Aha. Und ich muss jetzt aber dazu sagen, ich spiele jetzt nicht mutwillig schlecht, weil ich sage, mein Handicap soll hochkommen, jetzt patte ich schlecht oder sonstiges. Ja. Nein, es ist einfach mein Niveau, was gerade, meine Eisen funktionieren gerade gar nicht. Aha. Das muss man auch sagen, Open 9, da machst du einen Abschlag, da bist du schon nah dran, da machst du noch einen Chip oder einen Pitch. Die funktionieren kurioserweise. Es ist nur bei den Eisen, dass die wirklich rechts, links rausschießen, der Wahnsinn. Ich habe einfach im Moment nicht das Niveau, was ich vor 2 Jahren hatte. Ist einfach so.
Okay, aber jetzt musst du mich mal aufklären. Du sagst, du hast das Niveau 22 hast du nicht. Ja?
Ja.
Du möchtest jetzt 23. Es ist ja auch nicht so, dass man sagen würde, ich habe jetzt nicht 22, ich möchte gerne 42. Ja, weil das ist vielleicht momentan mein Niveau, sondern du möchtest statt 22 23. Das ist ja jetzt nicht gravierend als Unterschied, ne?
Es ist jetzt nicht gravierend. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal wieder zurückkomme. Wir hatten ja auch schon eine Folge darüber gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr die Nummer, dass man auch beim Deutschen Golfverband beantragen kann, dass das Handicap hochgesetzt wird. Aber das möchte ich noch nicht. Also da hoffe ich mal, dass irgendwie meine Eisenschläge wieder zurückkommen. Aber wenn ich, 23, 24, vielleicht 25 hochgehe, Ja, dann kommt man im Turnier vielleicht auch wieder mal weiter nach vorne. Man will ja nicht Letzter werden. Ich meine, da muss man jetzt nicht stolz drauf sein. Wenn ich es einfach nicht habe, muss, so ehrlich muss ich zu mir sein, ist einfach zur Zeit so. Wie gesagt, ich mache es nicht mutwillig. Ja, und Gott sei Dank gibt es ja die Chance. Also man kann ja bis 26,5, glaube ich, wieder hochkommen. Höher geht es ja nicht. Das müsste man dann beim DGV beantragen.
Ja, aber würdest du denn sagen, dass du, wenn du 7 Punkte machst, bist du aber auch noch nicht im Bereich von 26,5 eigentlich, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das glaube ich gar nicht. Aber ja, was soll ich machen? Man kommt ja so schnell nicht wieder hoch. Und ich hoffe ja auch, dass mein Niveau wiederkommt irgendwann mal. Aber man will halt so hochkommen, dass man wieder Chancen hat, beim Turnier nicht Letzter zu werden. Da braucht man ja nicht stolz drauf zu sein, sondern wenn man auch schon mal Turniere gewonnen hat, ist ja bei jedem drinne, da möchte man weiter nach vorne kommen oder vielleicht auch mal wieder ganz vorne landen. Und das ist zurzeit einfach nicht drin.
Okay, dann heißt es also, bei 7 Punkten war bei dir das Patten auch nicht besonders?
Das Putten ging eigentlich, wie gesagt, sind die Eisenschläge. Die gehen nicht nach vorne, sondern nach rechts oder links, die Schläge.
Okay, nun machen wir heute leider keine Folge über Eisenschläge, sondern über das Patten. Also müsstest du ein bisschen was zum Thema Patten sagen, denn du warst unterwegs, Thorsten, unterwegs in zweierlei Hinsicht. Wo hast du dich rumgetrieben? Erzähl mal.
Ja, ich hatte das erfahren gehabt, dass es einen neuen Putter gibt, der angeblich, wo die Bälle immer gerade laufen. Also
Den möchte ich
vorne.
auch.
Die Fläche kannst du kaufen, kannst du Flo gehen, der verkauft dir sehr gerne, du kennst ihn auch.
Ja.
Flo erklärt uns das am besten. Wie gesagt, es ist ein Putter, ein System, dass die Fläche, die Schlagfläche immer gerade zum Ball kommt.
Ja,
Und ja, das erklärt er uns jetzt einfach mal.
das ist genau das, was wir unbedingt haben wollen. Floriga, erklärt uns mal ganz kurz, wie das funktioniert.
Also hallo erstmal, und wir haben einen Putter jetzt bei uns im Programm, der nennt sich Square to Square. Und die Idee bei einem Square to Square Putter ist, dass die Schaft- oder die Schlagflächenrotation so gering wie möglich gehalten wird. Ich meine, du kennst es ja selber, wenn wir mal so einen Putter probieren, die Hände sind halt immer recht aktiv, die Schlagfläche kann sich mal öffnen und schließen. Und da haben wir jetzt einen Putter konzipiert oder auf den Markt gebracht, der das eben so gut wie möglich minimieren sollte.
Das heißt, es gab ja sonst immer zwei verschiedene Putter-Modelle. Einmal, wenn man so im Halbkreis schwingt, einen Halbmond macht oder ob man gerade macht. Da hat man mal was gemacht. Bundestrainer Uli Eck hat uns viel darüber erzählt gehabt, auch verständlich. Das heißt, das braucht man nicht mehr, sondern es reicht oder ein Putter für alles.
Ne, was heißt ein Putter für alles? Das, was du gerade angesprochen hast, da zielt es halt auf die sogenannten Face Balance Putter und Toe Hang Putter. Face Balanced ist wirklich der, wenn du den in die Balance legst, die Schlagfläche bleibt ganz gerade oben in der Balance. Das ist eher für Leute, die Schwung bewegen, eher gerade nach hinten, gerade nach vorne durch. Dann gibt es diesen sogenannten Toe Hang Putter, wenn die Spitze sich so ein bisschen nach unten verabschiedet mit der Balance, um eben diese kurvige Schwungbewegung eher zu unterstützen, dass der Schlägerkopf bewusst rotieren darf. So, bei dem Square-to-Square-Putter ist es mal ganz salopp ausgedrückt fast egal, ob du jetzt sauber gerade schwingst oder so ein bisschen eine Kurvbewegung. Die Schlagfläche bleibt immer gerade im Verhältnis zur Zielrichtung. Ja, das heißt also, die Fehler werden auf gut Deutsch gesagt minimiert. Es wird leider nicht jeder einzelne Putter sofort ins Loch gehen, muss auch klar sein, aber es wird halt einfach deutlich minimiert und deutlich stabiler, das Ganze.
Aber was ist jetzt daran anders als einen normalen Putter? Ich meine, Callaway stellt schon Ewigkeiten Putter her und jetzt auf eine Neuerung. Was wird anders gebaut?
Ja, du hast es dir gerade selber optisch ansehen können. Der hat jetzt einen sogenannten Center Shaft. Das heißt, der Putter ist nicht wie bei klassischen Center Shaft, ist der Shaft nicht direkt in der Schlagfläche drin, sondern die wird in den Kopf mittig in das sogenannte Center of Gravity reingesetzt. Und damit zwingt dich der Putter auch dazu, weil er so ein 3,3 Grad Shaft Lean hat, nennt man das. Das heißt, der Shaft wird nach vorne gebogen, dann sogenannter Forward Press ist da erforderlich, was noch dazu unterstützend wirkt, dass die Schlagfläche sich nicht öffnet, wenn die Hände so ein bisschen nach vorne gebogen werden bei klassischen Puttern. Das heißt, die Neuerung ist einfach, dass die Trägheit durch den Kopf und durch die Schaftposition und den Shaft Lean einfach auf ein absolutes Maximum gehoben wird.
Das hört sich jetzt alles wahnsinnig technisch an, aber das kann jeder Golfer machen. Also das Putten bleibt gleich.
Das Putten bleibt gleich, ja. Das Putten bleibt gleich. Was halt so wichtig ist beim Putten allgemein, man muss diese Optik wollen, weil es gibt halt beim, ich sage immer, der Putter ist der Schläger, wo die Optik mit am wichtigsten ist. Ja, du kennst das selber, du spielst auch Golf. Wenn ich da runterschaue und sage, boah, super, finde ich klasse. Und wenn dann noch dazu ein gutes, stabiles Gefühl kommt, wie jetzt halt bei diesen Square-to-Square-Puttern, ich habe das auch schon lange Zeit ein bisschen probiert. Du bekommst das Gefühl vermittelt, ich kann überhaupt nichts falsch machen. Und wenn ich das Gefühl vermittelt bekomme, steigt natürlich auch meine Motivation und mein Selbstvertrauen in das Ganze.
Jetzt, was du mir gerade gezeigt hast, der Putter hat mir sehr gut gefallen, so ein Zebra-Putter in schwarz-weiß, aber es gibt auch mehrere Modelle davon.
Genau, also den Zebra-Putter, es gab früher mal in den 80er Jahren wirklich einen Putter, der Zebra hieß, mit dem haben wir nichts zu tun. Du meinst den Jailbird-Putter, den klassischen, diese dunkelblau-weiß gestrichelte Köpfe, die dafür sorgen, dass der Putter möglichst square ausgerichtet wird.
Nee, ich meinte eigentlich den, den ich gerade getestet habe. Da hinten schwarz-weiß.
Das ist genau, das ist der Jailbird, nennt so, sich der, okay. Knastvogel. Den sieht man viel auf der Tour. Und dann haben wir noch den klassischen Kopf, die Nummer 7. Das ist der mit den zwei Hörnern da hinten raus. Und einen klassischen Blade-Putter, also eine etwas schmalere Silhouette von oben.
Ja, wie normaler, wie ein normales Eisen,
manchmal ich aussieht. Sagen möchte, wie ein normaler Putter in Anführungszeichen.
Oder Minigolf.
Ja, genau, ganz grob formuliert, richtig.
Und gibt es da schon Statistiken, gerade von der Tour oder so, haben die Spieler sich wirklich mit diesem Putter verbessert?
Ja, also du siehst auch, die Statistiken siehst du eigentlich, Statistiken sind ja Zahlen, aber wenn du Tag für Tag oder Woche für Woche die Tour anschaust, als der Putter rauskam, wie schnell dann auf einmal die Dinge in der Tasche waren, ja, da kann man natürlich sagen, naja, aber ihr bezahlt ja die Spieler, dass die Putter spielen. Ja, das ist einerseits richtig, dass natürlich Spieler unterstützt werden von uns, aber glaubt's mir, ein Tourspieler würde nie im Leben einen Putter nehmen, für den er bezahlt wird, wenn der nicht funktionieren würde. Weil da geht's, bei denen geht's ja um Lebensunterhalt. Ja? Das heißt, die stecken sich nur was in die Tasche, was auch von der Leistung her absolut überzeugt. Ganz klar gesagt.
Und was ich jetzt hier noch gesehen habe, auch die Griffe sind unterschiedlich. Also gibt es den normalen dicken Griff, aber dann auch so lange Griffe. Was hat es ja, damit aus?
Die langen Griffe, das sind bei den sogenannten Cruiser-Pattern. Die gibt es auch im Square-to-Square-Format mit diesem Zero-Torque-Kopf. Die Cruiser-Putter sind 38 Inch lang. Und das bedeutet, das ist ein sogenannter Counterbalance-Putter. Jetzt, wenn du den Putter ganz normal fasst, so wie bei deiner Größe, du hast einen 35-Inch-Putter. Wenn du den 38-Inch-Putter bei 35-Inch quasi nimmst, bleibt oben ein Stückchen übrig am Griff, was dann ein Gegengewicht bildet, dieses Counterbalance. Was dafür sorgen soll, kennst du diese Bewegung beim Putten, wenn hier so das Handgelenk immer lustig mitspielt, dass einfach mehr Trägheit noch erzeugt und einfach ein bisschen mehr Ruhe einkehrt in das Ganze.
Das kennt man vom Bryson DeChambeau.
Ja, der macht noch eine weiterführende Methode, so einen Putter haben wir auch, das nennt sich Armlock. Das heißt, die sind dann meistens so zwischen 38 und 42 Inch lang, wo dann das Griffende wirklich hier so am Unterarm so ein bisschen verhakt wird, um da einfach was absolut Mechanisches zu kreieren.
Aber das wird jetzt wieder technisch, wir sind ja Hobbygolfer und da soll der Ball einfach nur ins Loch gehen und dafür könnte es dem empfehlen.
Einfach nur ins Loch gehen, ist ja mal so einfach ausgedrückt. Du siehst es ja auch hier jetzt bei mir herin, was es für alle Arten von Puttern gibt. Man muss halt für den Spieler das Passende finden. Deswegen gibt es hier herin auch jede Menge Putter-Fitting. Und eben, was eben ein guter Wurf war und was, wo die Leute auch wirklich anspringen, wenn das sieht man auch, dass sie das sofort annehmen und sofort wirklich funktioniert, sind eben diese Square-to-Square-Putter.
Ja, das hört sich alles ganz spannend an, logisch. Aber Flo ist ja auch so ehrlich und sagt, natürlich geht dadurch nicht jeder Ball rein, aber es gehen mehr Bälle rein. Und ich habe danach, nachdem ich bei ihm war, auch ein Video gesehen, wo das getestet wurde, der neue Schläger gegen alte. Und prozentual gehen tatsächlich mehr Bälle rein. Und Flo hat es ja auch gesagt, dass immer mehr Profis auch diesen Putter spielen. Der wird jetzt auch, muss man ganz ehrlich sagen, nicht nur von Callaway hergestellt, sondern auch von anderen Firmen. Und ich hatte auch letztes Video von Max Kiefer gesehen, diesem Schläger gewechselt. Mhm. Und es muss also was dran sein.
Okay, der Square to Square hat er ihn genannt, den Putter. Du hast das Zebra ausprobiert, er hat einen anderen Namen dafür gehabt, klang ganz anders, aber es war am Ende dann doch ein Zebra. Aber er sagt, er hat natürlich recht, ne? Er sagt, es geht jetzt nicht jeder rein, aber man wird ein bisschen stabiler.
Genau, also okay. Ich habe den Putter in der Hand gehabt, ich habe meinen Putter auch mitgenommen. Es fühlt sich tatsächlich etwas anders an. Es gibt verschiedene Schaftlängen, es gibt sogar diesen Putter, wie man jetzt immer mehr bei den Profis sieht, der hoch bis zum Kopf geht. Guckt auf unsere Internetseite an Loch 19 bei Instagram. Dort habe ich auch Fotos von allen Putters, von allen Puttern. Einfach am besten mal ausprobieren. Also ich fand es hochspannend und es funktioniert tatsächlich.
Sag mal eine ganz kurze Preisvorstellung. Was hat er da ungefähr?
Der liegt bei 300 Euro.
Naja. Und dann warst du aber auch noch bei einer anderen Firma. Du bist ja noch bei Weiss gewesen, wenn ich richtig weiß. Und
genau, ich war praktisch bei HIO gewesen, weil die Weiß und HIO gehören ja jetzt zusammen, weil da ist mir damals bei den Vorträgen schon was aufgefallen. Weiß ist ja schon bekannt für ihre bunten Bälle, gute Performance, aber halt auch immer neue Modelle, immer verschiedene Farben. Sie sind da echte Vorreiter. Und das machen sie jetzt auch mit Schlägern. Sie haben Schläger entwickelt und die Putter sind wirklich farbig. Also das ist was fürs Auge und es sagt ja auch immer Flo Rieger, das Wichtigste ist, dass der Putter einem gefällt.
Ja.
Und bei Callaway sind die Farben ja ganz klar vorgegeben und bei Weiß kann man im Internet sich den Putter farblich zusammenstellen.
Ja, habe ich auch gesehen schon. Ist was für Frische, für junge Leute, für die Young Generation. Er erzählt ja auch ganz gut, Marco Burger, dass das Thema im Endeffekt, wir hören jetzt gleich mal rein, um die USA hauptsächlich geht. Ne? Weil Deutschland ist ein ganz kleiner Markt nur und da lassen wir mal den Marco Burger erzählen, wie das funktioniert.
Wirklich bunt ist mal was ganz anderes. Sind die nur bunt oder können die auch richtig was?
Ja, natürlich beides, aber ja, Weiß steht, glaube ich, schon immer für Dinge ein bisschen anders machen im Golf und mit den Bällen hat es halt angefangen vor ja, mehr als 10 Jahren mit farbigen Bällen und Drip-Bällen und Shade-Bällen und so weiter, um auch Golf einfach attraktiver für die jüngere Generation zu machen oder auch die Älteren, die sagen, es darf einfach auch gut aussehen. Und natürlich war bei den Golfschlägern und bei den Puttern dann auch der Ansatz, wir wollen es individualisierbar machen, so dass sich jeder aussuchen kann, möchte ihn clean haben, komplett in Schwarz, komplett in Silber oder eben irgendwelche verrückten Farbkombinationen, so dass jeder seinen eigenen Putter sozusagen online konfigurieren kann.
Wie stellt man sich das vor? Es wird ein neuer Putter entwickelt. Hat man da ein Stück Metall vor sich und dann fängt man an zu fräsen oder wie funktioniert sowas?
Ja, im Endeffekt fängt alles in der Designabteilung an, dass man sagt, man muss ein Konzept entwickeln, wo man sagt, ja, was für Formen, was für Konturen will man später am Ende haben, auch wenn man die ganze Produktfamilie entwickelt, von Putter bis Driver, gibt's irgendwo Wiedererkennungswerte, ja, bei uns, wir haben uns viel an Sportautos orientiert, von den Formen, von den Ecken und Kanten, und so sind auch die Putter von den Grundformen entstanden, wir wollten auch Formen haben, die es eben nicht schon x-mal auf dem Markt gibt, das ist auch der Grund, warum der Blade Putter ein Tick anders aussieht als der typische, auch der Mallet Putter ein bisschen anders konstruiert ist, weil ansonsten halt viele Putter die gleiche oder eine sehr ähnliche Kopfform haben und sich dann nur die Logos unterscheiden. Also das ist so die Basis. Und dann geht es natürlich darum, welche Materialien kann man verwenden. Beim Putter ist das ja sehr, sehr vielschichtig. Also beim Eisen verwendet man meistens einen Stahl, alles andere wird schwierig. Und beim Putter kann man Stahl verwenden. Unser anderer besteht zum größten Teil aus Aluminium. Man kann mit Wolframgewichten arbeiten. Also man hat eigentlich die komplette Palette an Materialien, die man benutzen kann.
Und woraus besteht er jetzt? Was ist da sehr speziell dran?
Also der Blade Putter ist ein geschmiedeter Putter, was auch nicht mehr ganz so häufig gibt. Und dann wird mit der CNC-Fräse ganz viele Details reingemacht, um den halt nachher noch sehr wertig aussehen zu lassen. Deshalb gibt er ein sehr weiches Schlaggefühl, was ein weicher Stahl ist, eine weiche Herstellungsart, aber macht halt eben optisch, würde ich sagen, sehr, sehr viel her. Und der Mallet Putter, der kann man sich vorstellen, da wird ein Stück Aluminium 5 Stunden lang mit der Fräse bearbeitet, so lange bis dann es de facto ein bisschen nach Putter aussieht. Auch natürlich durch die Fräse kann man alle möglichen Details rausfräsen und ihn damit auch, würde ich sagen, von der Optik her sehr, sehr charmant wirken lassen. Und dann kommen 2 Stahlflügel, nennen wir es, oder Wings drauf, die den Putter an den richtigen Stellen quasi schwer machen. Also der ist im Endeffekt aus Multimaterialkonstruktion Design.
Das hört sich alles sehr nach Design an, dass es modern aussehen soll, nach Optik, aber Performance ist wahrscheinlich auch dabei.
Klar, also wie gesagt, ich meine, overall haben wir bei HIO die letzten 15 Jahre wahnsinnig viele Putt-Daten gesammelt mit dem Sam Puttler, wo wir sehr, sehr genau wissen, was sind die Hauptprobleme, mit der so der Normalamateur kämpft. Eine Geschichte ist auf jeden Fall Gewicht, dass sich viele mit mehr Kopfgewicht wohler fühlen, mit einem Kopf, der sehr stabil wirkt, weniger rotiert, und das ist bei den Weißputtern natürlich dann auch mit eingeflossen, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen den Kopf träge machen, gegen Verwackeln schützen sozusagen, wir wollen eine Rückmeldung, die sehr, sehr weich ist, weil hier testen wir seit Ewigkeiten alle möglichen Varianten gegeneinander und wissen natürlich, was gefällt den meisten, ja, und darauf basierend lässt sich dann ja relativ clever entwickeln, so dass man natürlich auch wieder viele, viele anspricht.
Man hört ja heute immer KI, ist es da auch eingeflossen?
Ja, im Endeffekt ist immer die Frage, was man als KI definiert. Ich würde sagen, HIO arbeitet halt sehr datenbasiert, also jeder Kunde, jeder Datensatz, den man im Fitting produziert, also an Schlag- und Schlägerdaten, der kommt im Prinzip in eine große Datenbank und da lassen sich natürlich mit der Zeit über Millionen von Daten Muster generieren und zu sagen, welcher Spielertyp mit welchem Stroke, also mit welcher Putt-Technik, kommt mit welchem Material auf die besten Werte. Und ja, da ist ein Grund, warum diese beiden Firmen sich zusammengeschlossen haben, dass diese Daten halt eben von Weiss genutzt werden können und konnten für die Schlägerentwicklung.
Jetzt beim normalen Schläger hat man ja Graphitschäfte und Stahlschäfte. Kann man da auch was austauschen? Weil ich habe bisher nur unten die den Putter an sich gesehen, ohne Schaft liegt hier rum.
Ja, also bei Weiss kann man aktuell, gibt es Stahlschäfte in verschiedenen Gewichtsklassen, 120 Gramm und 140 Gramm, also auch Schäfte eher auf der schwereren Seite, um auch da dieses Konzept weiterzudenken mit der Stabilität. Carbon-Schäfte sind noch nicht im Sortiment, teilweise für eine Limited Edition haben wir es jetzt gemacht, für das letzte Augusta-Turnier als Beispiel. Kann immer mal wieder passieren, aber im Putter ist schon immer noch der populärere Schaft über den ganzen Markt verteilt, der Stahlschaft und natürlich bei Weiss auch immer die Geschichte, dass wir dem Kunden einen bestmöglichen Preis anbieten wollen und wenn man nachher sagt, ein Carbon-Schaft kann schon auch mal eine ganze Ecke kosten, dann darf der Putter, liegt dann im Segment, wo es einfach für die Masse in den USA nicht mehr spannend ist.
Ist er jetzt für die USA nur konzipiert oder auch für die Deutschen?
Nee, kann man überall erwerben, nur der große Markt ist natürlich in den USA, also Deutschland macht 1% vom Golf-Welt-Hardware-Markt aus, also vermeintlich gering. Europa rund 5% und deswegen natürlich für Weißgolf vor allem mal der amerikanische Markt relevant. Ja, und da muss man immer gucken, was gefällt dem Amerikaner, wie viel Geld möchte er ausgeben und für was ist die Firma Weißgolf bekannt geworden. Und das war halt oftmals bei Bell noch der Slogan Top Performance Half the Price, also ein gutes Produkt liefern für einen sehr, sehr fairen Preis.
Wie ist der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika jetzt? Geben die Amerikaner lieber mehr Geld für Golf aus oder weniger als die Deutschen?
Mal, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich viel mehr Golfertypen in den USA. Also von wirklich, dort ist ja Golf erschwinglicher, würde ich jetzt sagen, im Schnitt. Und das macht es natürlich auch möglich, dort mehr zu separieren. Es sind viel mehr jüngere Golfer, die jetzt auch sagen, vielleicht ich hätte nicht das Geld in Deutschland, einem Golfclub beizutreten, einem Golf zu spielen. Und deshalb gibt es da auch eine größere Spanne an Produkten. Und mit Weißgolf sprechen wir da dann schon eine große Gruppe an, weil wir eben auch denjenigen bedienen können, der einen kleineren Geldbeutel hat.
Und das ist halt, wie gesagt, der Hauptmarkt. Und dafür sind jetzt auch in erster Linie dann die Schläger entwickelt worden, logischerweise.
Ja, also im Endeffekt, wie gesagt, durch dieses Customizing online kannst du den Schläger halt dir so zusammenbauen, wie du möchtest und kannst sagen, ich nehme eine Basisversion und habe quasi ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, als auch ich mache den sehr besonders, nicht nur von den Farben, auch teilweise von den Materialien oder neben anderen Schaft rein, auch bei den Hölzern oder Eisen. Und dann kann es auch natürlich eine Ecke teurer werden. Ja, also im Endeffekt, ich kann es mir so bauen, wie es mir schmeckt insgesamt. Klar, es ist weit entfernt von irgendeinem Luxussegment, da wollen wir nicht rein, aber in dieser Spanne von normal, würde ich sagen, haben wir eine ganz gute Auswahl.
Also 1% nur in Deutschland, der Markt. Wow.
Also das hat mich auch total überrascht. Ich hatte ja damals schon eine Geschichte über Weiss gemacht für die Zeitung damals. Die hat mir auch erzählt, dass Amerika der größte Markt ist, aber nur 1% Deutschland. Also das hat mich wirklich gewundert.
Ja, und 5% auch nur Europa. Also das ist ja gut, 5% Hürde schafft Europa gerade noch bei Weiss. Ja, das ist quasi so an der Grenze zur FDP. Und was soll man da noch sagen? Das heißt 5% Europa, 1% ist Deutschland schon dabei. Das heißt, 95% Amerika, Nordamerika, China, Japan.
Ja, hauptsächlich also Amerika. Ich sage ganz klar, es geht alles nach Amerika rüber. Das ist deren Hauptgeschäft. Es wird aber alles in München zusammengebaut, in der HIO-Filiale. Und man muss vielleicht sagen, der Marco Burger arbeitet jetzt für Weiss, aber er ist praktisch ja, der Erfinder oder der die Firma HIO auf den Markt gebracht hat. Und nachdem die beiden zusammengekommen sind, ist er zu Weiss gewechselt und hat für Weiss Golfschläger und Putter entwickelt mit all seinen Erfahrungen, die er von HIO hatte. Deshalb kann man sagen, da ist ziemlich viel Know-how auch dahinter. Das ist jetzt nicht, wo man sagt, einfach bunt und ja, die wollen was schön Buntes auf den Markt bringen, damit mehr Farbe ins Spiel kommt, sondern auch ein bisschen Performance.
Okay, und was hast du da gehört vom Preis?
Der liegt auch bei 270, glaube ich. Okay. Also noch unter dem anderen.
Noch unter dem anderen. Aber das ist ja für einen Putter auch ein ordentliches Geld. Ich habe jetzt einen gekauft für 109, also nicht jetzt, sondern vor 2 Jahren oder irgendwann mal 139. Also Odyssee, fand ich auch okay.
Das ist richtig. Ich muss jetzt dazu sagen, der Unterschied zu Callaway kann man ja hingehen, sich fitten lassen extra für einen Putter. Dauert alles vor Ort, alles ausprobieren. Und Weiss setzt darauf, dass man alles im Internet bestellt. Also du guckst dir den Putter an, wird zusammengestellt und dann kriegst du ihn einfach nach Hause geschickt. Oder man kann jetzt hier, wenn man in München lebt oder nach München anreisen möchte, bei HIO dann extra ein Fitting dafür machen. Mhm. Aber sie setzt darauf, deshalb ist auch alles günstiger, dass man alles im Internet bestellen kann, genauso wie die Golfbälle.
Okay, also dann haben wir schon wieder was, womit wir uns mal intensiver auseinandersetzen können. Vielleicht auch der Tipp für den einen oder anderen, wenn ihr da euch was bestellen wollt oder wenn ihr sagt, wir gehen mal zum Floriga, viele Grüße von uns sagen, dann freuen die sich auch, dann wissen die auch, wo ihr es gehört habt. Und dann berichtet uns doch bitte auch mal, ob ihr jetzt besser puttet oder ob es gleich geblieben ist. Das ist ja auch interessant. Ne? Das will man ja wissen. Wie ist die Performance? Also geht es besser mit dem Square-to-Square-Putter oder nimmst du das grün-rot-blaue bananenartige Gerät von Weiß, ja, und sagst dir, okay, ich bringe Farbe ins Spiel und blende damit meine Gegner und Gegnerinnen derartig, dass ich halt immer den besseren Putt mache. Also es ist ja alles möglich.
Es ist alles möglich. Wie gesagt, und wie schon gesagt, es kommt immer darauf an, wie das Auge das wahrnimmt, wenn ich einen geilen Putter habe und ich bin schon begeistert, wenn ich ihn einfach aus dem Back ziehe, sage, boah, der hat eine coole Farbe, damit haue ich ihn jetzt rein. Es ist ja immer eine Kopfsache. Es spielt sich ja immer zwischen den Ohren ab. So ist es ja auch bei mir mit den Eisenschlägen. Das liegt ja jetzt nicht daran, dass meine Eisen kaputt sind, sondern da ist irgendwas zwischen den Ohren gerade nicht so, was den Schwung nachvollziehen kann.
Es ist katastrophal. Und am Schluss, wenn euch der Putter ganz gut gefällt, muss man auch ganz ehrlich sagen, kann man ihn auch mit ins Bett nehmen. Ja, ich möchte mal daran erinnern, Rainer Schönfelder, der Skipapst aus Österreich, hat gute Ski immer mit ins Bett genommen, ja, in der Nacht vorm Rennen, damit ihnen ja nichts passiert. Und die haben auch einen eigenen Namen gehabt. Also man kann auch einem Putter oder einem Holz einen eigenen Namen geben. Die Susi zum Beispiel oder der Thorsten oder Ben der Bär oder was weiß ich.
Also du bringst die Leute auf Ideen, Bär, das ist ja unglaublich. Also ich bin mal gespannt beim nächsten Turnier, ob einer sagt, jetzt ziehe ich die Susi aus dem Back. Ja.
Also ja. Wenn er dann nicht verklagt wird von den Mitspielern, genau, wegen irgendwelchen komischen Kommentaren, dann sage ich, hole jetzt mal die Susi raus, ja, dann wollen wir mal schauen, was dann passiert. Thorsten, was machen wir nächstes Mal in der nächsten Folge? Du guckst schon wieder so kritisch, du weißt schon.
Ich gucke überhaupt gar nicht kritisch, sondern ich hätte mir bloß mal Gedanken gemacht, ich werde das Thema nochmal vertiefen, was ich heute schon angerissen hatte. Wie groß ist wirklich der Unterschied, auch vom Handicap her, wenn man jetzt einen einfachen Platz spielt, wie damals Open 9 oder besser gesagt Kurzplatz, und dann geht man auf einen langen Platz. Da hole ich mal Fachleute ran, die uns das mal erklären, ob man das wirklich so ausgleichen kann. Es gibt ja dann immer dieses Rating,
Course Rating,
wo man dann mehr oder weniger bei Stapleford Striche vorkriegt. Ja. Ob das wirklich so ausgeglichen ist oder wenn man immer auf dem einfacheren Platz spielt, ob man da einen großen Vorteil hat, wenn man sein Handicap da spielt.
Nein, hast du nicht, kann ich dir sagen, du kriegst, also ich habe auch schon auf
jetzt mach unsere Geschichte nicht kaputt.
mit schlechteren Ergebnissen auf schwereren Plätzen mehr Punkte gemacht als bei Open 9, aber ich möchte es jetzt nicht kaputt diskutieren, genau, und tot recherchieren, sondern freuen wir uns aufs nächste Mal. Thorsten, das war super, vielen, vielen Dank, ich drücke dir die Daumen, dass es besser wird bei dir, ja? Du weißt, lies das Buch nochmal von der Sophia, da gibt es auch sehr viele mentale Tricks, die man da beachten kann. Glaub an dich, du weißt, dass du stark bist, du weißt, dass du groß bist, ja, du weißt, dass du einfach die Klasse hast, du kannst Turniere gewinnen, allerdings nicht mit 7 Punkten.
Das ist absolut richtig, rein rechnerisch schon, aber trotzdem, da bleibe ich dabei, ein Bier auf der Runde ist auch nicht schlecht.
Ja, alles klar, da bleiben wir bei unserem Motto vor allen Dingen, ein Bier auf der Runde darf schon sein, aber
Tigerlein muss nicht sein.